Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Ein Rendezvous am Mittag und zwar mit unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Lieber Pierre, vielleicht erste Frage. Du sitzt in Tel Aviv. Wie ist die Lage? Wie geht es dir? Was kannst du berichten über diesen Krieg in Nahost?
Ja, danke für die Nachfrage. Es geht mir gut. Wir haben einfach hier in Tel Aviv zweimal am Tag im Durchschnitt Raketenalarm, das heult dann heulen die Sirenen und dann müssen wir in den Schutzraum. Wir haben dann etwa anderthalb Minuten, glaube ich, um in den Schutzraum zu fliehen und dann müssen wir dort etwa 10 Minuten bleiben, weil in dieser Zeit können die Raketen oder die Stücke der Raketen, die zerstört worden sind durch den Iron Dome, können zur Erde fallen und dann geht das Leben normal weiter. Wobei ich muss sagen, die Leute bleiben jetzt gerne zu Hause. Also ein Taxifahrer hat mir gesagt, er habe 50% Umsatzeinbuße. Das Einkaufszentrum hier um die Ecke ist um 4 Uhr praktisch leer, sonst ist es bis 9 Uhr offen. Also das ist die Stimmung ist schon, sagen wir, angespannt.
Wie ist die Stimmung hinsichtlich dieser Bodenoffensive, die ja teilweise jetzt schon begonnen hat, die stattfindet? Wie steht da die israelische Bevölkerung zu dieser Bodenoffensive von Israel?
Also mir ist keine Umfrage bekannt. Ich kann nur so, wie soll ich sagen, einfach was ich so höre auf der Straße und von Bekannten, die wird eigentlich im Moment ziemlich weitgehend unterstützt. Und obwohl das Vertrauen zur Regierung nach diesem Flop und nach diesem Totalversagen der Geheimdienste und der Armee am 7. Oktober, obwohl dieses Vertrauen eigentlich sehr stark angeknackt ist. Aber die Leute, also Israel hat einfach am 7. Oktober einen kaum vorstellbaren Schlag hinnehmen müssen mit 1500 Toten und 240 Entführten, die jetzt noch im Gazastreifen sind. Und es geht nicht so um eine Vergeltung, also es sind nicht primär Rachegefühle, sondern es geht darum, um zu zeigen, man kann Israel nicht ungestraft angreifen, weil sonst kommen noch andere auf diese Idee. Und es geht zweitens darum, dass die Hamas, die dieses schreckliche Massaker am 7. Oktober ausgeführt hat, dass diese irgendwie neutralisiert wird, wie man hier sagt, also quasi ausgeschaltet wird. Und deshalb wird die Bodeninitiative jetzt eigentlich begrüßt, weil die letzte Rakete der Hamas kann man nicht aus der Luft vernichten. Und den letzten Hamas-Anführer kann man wohl auch nicht aus der Luft vernichten. Und deshalb geht die Armee jetzt mit der deshalb ist die stößt die Bodeninitiative auf ein ziemlich positives Echo. Im Moment muss auch sagen, das ist heute der zweite Tag. Es hat bisher noch keine Opfer gegeben auf israelischer Seite. Sobald dann die ersten israelischen Opfer zu beklagen sind und das wird kommen, dann könnte die Stimmung kippen.
Könntest du mal kurz ein bisschen so diese einen Überblick uns geben, wie es um diese Bodenoffensive steht? Man sieht da im Internet, im Netz, sieht man da teilweise schon israelische Flaggen gehisst auf Häusern. Wie steht es konkret um den Erfolg dieser Bodenoffensive? Wie kommt Israel da genau voran?
Es ist noch ein bisschen früh zu sagen, wie das vorangeht. Offenbar gehen die Israelis im Moment sehr langsam vor. Also die machen, ich habe mir das notiert, glaube ich, 2 bis 3 Kilometer am Tag. Das ist relativ wenig und das ist auch eine Überraschung eigentlich. Man hatte gedacht, dass am Tag X, also wenn das losgeht, dass dann die große Invasion kommt. Das ist im Moment nicht der Fall. Eben 2 bis 3 Kilometer pro Tag. Das wären heute etwa 4 Kilometer, wenn das der zweite Tag ist. Der Grund dafür ist, die Israelis haben einige Restriktionen zu beobachten. Eine Restriktion wäre, das sind immer noch 240 Geiseln in Gefangenschaft der Hamas im Gazastreifen. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass wenn da, und die will man wieder rauskriegen, aber wenn man allzu schnell vorwärts geht, dann besteht die Gefahr, dass man die nicht mehr rauskriegt. Zweitens will man mit dem langsamen Vorgehen verhindern, dass die Hisbollah im Norden, also die schiitische Miliz im Norden, dass die sich der Hamas anschließen könnte. Das hat sie bisher nicht getan, auch wenn sie ab und zu Raketen auf Israel geschossen hat, aber es war nicht der große Angriff. Wollte einfach zeigen, wir sind auch noch da. Dann muss man auch sagen, es sind im Moment 350.000 Reservisten im Einsatz. Nicht in Gaza, die stehen noch an der Grenze. Im Einsatz sind im Moment relativ wenig im Gazastreifen. Und stellt sich die Frage, wie lange sich das Land das wirtschaftlich leisten kann. Es ist auf einer Bevölkerung von 9 Millionen Einwohnern ist das ein ziemlich hoher Prozentsatz.
Es gibt ja
Im
mehrere,
Moment, so wie
ja,
die letzte Information, die ich hatte von palästinensischer Seite, ist, dass die Israelis im Moment versuchen, den Gazastreifen in zwei Teile zu schneiden. Und zwar einerseits, also quasi in einen Nordabschnitt und in einen Südabschnitt. Das würde bedeuten, das tun sie, weil im Norden wird das Hauptquartier der Hamas vermutet, mitsamt Raketenanlagen und Munitionslagern und wahrscheinlich auch wo die Geiseln sind. Im Süden offenbar gibt es weniger Infrastruktur. Also im Moment, so wie ich das vor einer Stunde gesehen habe, versuchen die Israelis, diesen Gazastreifen in zwei Teile zu teilen.
Jetzt gibt es ja relativ viele Beispiele an gescheiterten Bodenoffensiven. Man denke an Vietnam, auch Ukraine, auch als mehr oder weniger aktuelles Beispiel. Wie sehen Experten, auch in Israel beispielsweise, diese Bodenoffensive? Wie beurteilen sie die Strategie oder wie beurteilst auch du diese Strategie dieser Bodenoffensive? Wie realistisch ist denn diese Strategie, dass das eben für Israel erfolgreich sein wird?
Ich muss sagen, die Strategie ist eigentlich nicht offiziell bekannt gegeben worden. Also man weiß, man kennt die Strategie nicht. Man kann nur feststellen, was geschieht. Und was geschieht, ist eben der langsame Vormarsch und offenbar die Zweiteilung des Gazastreifens. Es gibt Experten, die gewarnt haben, die sagen, das könne nicht gut gehen, aus militärischen Gründen, erstens. Und zweitens, weil Israel wohl zu wenig Zeit haben werde, um dieses Ziel zu erreichen. Weil irgendwann kommt der öffentliche Druck, dann sieht man Bilder auf CNN und Schweizer Fernsehen und wo auch immer, zerstört das Gaza und dann kommt der öffentliche Druck, hört bitte auf. Hat ja schon begonnen mit der UNO-Resolution vom letzten Freitag. Aber der innenpolitische Druck ist im Moment so stark, dass alles andere eigentlich nicht verstanden würde von der Mehrheit des Volkes. Wie gesagt, ich habe keine Umfrage gesehen, aber ich würde meinen, 70 bis 80% stehen im Moment dahinter, solange es keine Opfer gibt.
Wie beurteilt Israel eigentlich oder wie beurteilt auch die israelische Bevölkerung diese UNO-Resolution, die eigentlich die überwiegende Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft hat, diese Resolution, die auf einen Waffenstillstand in Nahost, in Gaza abzielt, haben sie angenommen? Wie sieht Israel, oder wie siehst auch du diese Resolution? Wie ist da die Stimmung? Wie denkt die Bevölkerung Israels über diese Resolution?
In Israel ist die auf breite Ablehnung gestoßen, und zwar, weil es fehlen aus israelischer Sicht zwei Dinge. Es fehlt der Hinweis auf die Hamas und der Waffenstillstand im jetzigen Zeitpunkt wäre aus israelischer Sicht ein Sieg für die Hamas und den will man dieser Terrorgruppe im Moment nicht zugestehen. Man ist auch enttäuscht über Länder, die diese Resolution angenommen haben, darunter auch die Schweiz. Und man ist auch enttäuscht über Länder, die keine Stellung bezogen haben, also die sich der Stimme enthalten haben, wie zum Beispiel Deutschland. Da hat man in Israel eigentlich wenig Verständnis. Aber im Prinzip ist es ja unwichtig, was die UNO beschlossen hat. Das ist nur ein Signal für die Stimmung vieler Länder, weil die Resolution ist rechtlich nicht bindend.
Gibt es eigentlich, es gibt, wie wir sehen in mehreren Ländern, auch in der Schweiz hat es das gegeben, Protest ist, die Menschen ziehen auf die Straßen, durch die Straßen, auch teilweise mit sehr, ja, antisemitischen Parolen und Gesängen. Also die Stimmung ist sehr, sehr aufgeheizt. Viele demonstrieren für Palästina. Wie kommen diese Demonstrationen in Europa, aber auch in Amerika? Wie kommt das in Israel an? Wie denkt die Bevölkerung darüber?
Es ist ziemlich beunruhigend, weil eigentlich die meisten Israelis irgendwelche Beziehungen nach Europa, also Familien in Europa oder in den USA haben. Und die machen sich schon Sorgen, wenn sie Bilder aus Berlin sehen oder wenn sie Bilder aus New York sehen, was dort geschieht. Ja, das ist, man nimmt das. Aber eine Überraschung ist es eigentlich nicht, weil das geschieht bei jedem Konflikt, den Israel mit den Palästinensern austrägt oder mit dem Gazastreifen austrägt. Dann gibt es immer Wutwellen. Erstaunlich ist für mich allerdings dieses Mal, dass es auf arabischer Seite bedeutend weniger Proteste gibt als in Europa oder in den USA. Und wichtig ist auch, dass die israelischen Araber, die etwa 20% der Bevölkerung ausmachen, dass die im Moment überhaupt nicht protestieren. Das war bei der letzten Auseinandersetzung mit den Palästinensern in Gaza, war das ein Riesenproblem intern. Da gingen in den sogenannten gemischten Städten, also wo Juden und Araber zusammenleben, da gab es Aufstände, Lynchprozesse, wurden Autos in Brand gesetzt. Dieses Mal überhaupt nicht. Das ist eigentlich erstaunlich und für die Hamas ein schlechtes Zeichen, weil sie hat bei den Arabern im Moment wenig bis keine Unterstützung. Im Moment. Das kann alles drehen, das kann alles sich verändern, aber im Moment gibt es nur in Jordanien Riesenproteste. Und es kommt vereinzelt in Irak, gibt es zum Teil, in Syrien gibt es zum Teil, Ägypten sehr wenig, wobei dort werden sie unterdrückt, die Proteste. Selbst auf dem Tempelberg ist es am Freitag eigentlich nicht zu Riesendemonstrationen gekommen, was zu erwarten gewesen wäre und was die Hamas eingefordert hat. Also der Khaled Mashal in Katar hat gesagt, geht auf den Tempelberg oder auf dieses Heiligtum, Al-Aqsa-Moschee, und protestiert dort gegen das, was in Gaza passiert. Also das findet hier nicht statt im
Weißt
Moment.
du, warum diese Unterstützung ausbleibt, warum die arabische Welt zum Anführungs- und Schluss eigentlich einigermaßen ruhig und gesittet bleibt? Was sind da die Gründe dafür?
Also Araber oder Muslims, mit denen ich gesprochen habe, die waren einfach schlicht entsetzt über das Massaker und die Gräueltaten, die von der Hamas veranstaltet worden sind, während Stunden. Das Schlimmste oder nicht das Letzte, das ich jetzt gerade gehört habe, war, dass man ein neugeborenes Kind in einen Ofen gelegt habe, um es zu backen. Also einfach um zu sagen. Und das stößt nicht nur im Westen auf Abscheu, sondern eben auch bei Arabern.
Es gibt ja, also die Kritik oder die Menschen protestieren, gehen auf die Straßen. Kannst du mal vielleicht sagen, was für eine Kritik, die jetzt da zuhauf gegenüber Israel geäußert wird? Welche Kritik muss sich eigentlich Israel gefallen lassen? Was ist ja, vielleicht auch berechtigte Kritik? Wo muss man sich Gedanken machen? Und wo ist quasi die rote Linie erreicht, wo du sagst, das ist jetzt wirklich, das geht nicht, das darf man nicht hinterfragen, quasi da ist die Grenze erreicht.
Kann Israel sicher kritisieren. Es ist sicher nicht perfekt und die Bilder, die man jetzt aus Gaza sieht, sind sicher nicht sehr sympathisch. Wer aber protestiert, von dem würde ich erwarten, dass er gleichzeitig die Hamas auffordert, die Gefangenen freizulassen, dass er die Hamas auffordert, auf Raketenbeschuss israelischer Städte zu verzichten. Das wäre eigentlich das Minimum, dass man um hier ernst genommen zu werden. Solange das nicht geschieht, solange man quasi nur die israelische Seite angreift und vergisst oder überspielt oder verdrängt, was hier am 7. Oktober geschehen ist, diese humanitäre Katastrophe, den kann ich eigentlich nicht ernst nehmen, muss ich sagen. Einfach, das ist auch innenpolitisch von enormer Wichtigkeit. Weil diese 250 Familien, die haben Kinder, Eltern, Großeltern und so weiter im Gazastreifen und die bilden im Moment eine Lobby. Die sind zusammengeschlossen, die haben Inhalt, die haben unter sich Kontakt und die machen wahnsinnigen Druck auf die israelische Regierung, etwas zu tun, was auch immer, damit diese Geiseln loskommen. Und der jüngste Vorschlag, den sie unterstützen, der aber kaum Chancen hat, würde ich meinen, ist alle für alle. Also alle Geiseln für alle 6000 Gefangenen, die in israelischen Gefängnissen sind, nachdem die meisten verurteilt worden sind. Also diese 250 gegen 6000, das hat politisch wahrscheinlich keine Chance, zumal auch Verhandlungen mit der Hamas darüber sich über Wochen hinwegziehen würden. Oder das geht ja über Katar, es geht nicht direkt mit der Hamas. Und, aber der Druck ist enorm auf die Regierung, hier etwas zu tun. Deshalb wird auch diese Bodenoffensive wahrscheinlich von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt.
Kannst du eigentlich mal sagen,
Ich kann
diese
mal sagen,
Kritik auf die israelische Regierung, vor allem auf Präsident Benjamin Netanyahu, beinhaltet ja, das Hauptargument ist ja eigentlich, dass er die Hamas dafür eingesetzt habe, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Stimmt das aus deiner Sicht? Ist das völliger Unfug? Was sagst du zu dieser Kritik an Benjamin Netanyahu?
Benjamin Netanyahu hat zusammen mit eigentlich allen Israelis hat das Konzept gehabt, dass wenn es der Hamas einigermaßen gut geht, wirtschaftlich gut geht, dass sie dann auf Gewalt verzichten. Deshalb wurden, glaube ich, knapp 20.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen wurden ins Land gelassen tagsüber, um hier zu arbeiten. Die haben hier 6.000 Schekel verdient, das ist etwa ein 20-faches des Salärs, das sie in Gaza verdienen könnten. Das ist alles richtig. Das Konzept war, wenn es der Hamas gut geht, ist er verantwortlich für das Wohl der Bevölkerung seit 2005, dann werden sie vernünftig sein. Gleichzeitig hat er den Abbas in der Westbank, den Mahmoud Abbas in der Westbank, hat er ziemlich viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Also ihm hat er zum Beispiel die Steuereinnahmen, die er von Israel erhalten sollte, weil die Güter in die Westbank über israelische Häfen und Flughäfen laufen und dort wird Mehrwertsteuer und Zolleinnahmen werden dort kassiert und da hat er sich zeitweise geweigert, die weiterzuleiten. Gleichzeitig hat er zugestimmt, dass die Hamas koffervolle Dollarscheine bekommt, geschenkt von Katar. Das wäre ohne Zustimmung der Regierung nicht möglich, weil das muss über Tel Aviv gehen, und dann über die Grenze nach Gaza. Also er hat die eigentlich, wie soll ich sagen, gefördert. Vielleicht auch um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern, aber die hat eh keine Chance im Moment, weil man muss sich einfach die Landkarte ansehen auf der Westbank. Und die Hamas und die Es ist ein bisschen kompliziert. Und die Hamas und die Westbank und die Hamas und die Westbankleute, die sind Spinnefeind. Also die hassen sich wahrscheinlich mehr, als sie die Israelis hassen. Das muss man sich einfach vorstellen, wenn man von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht. Aber das war ein Fehler. Aber diesen Fehler oder dieses falsche Konzept hatten eigentlich alle, weil wenn man rational denkt, dann sagt man sich, also wenn es den Leuten gut geht, dann sind sie nicht gewalttätig. Das hat sich nun als total falsch erwiesen und das wird auch Konsequenzen haben für die Zukunft, wenn es darum geht, den Gazastreifen wieder aufzubauen und wie man dieses Verhältnis zwischen Israel und dem Gazastreifen regeln muss. Da gibt es einige Vorstellungen, die wir vielleicht später einmal besprechen können. Aber im Prinzip ist das Konzept, wenn es der Hamas gut geht, dann ist sie nicht gewalttätig, ist in sich, also ist implodiert.
Du sagst, oder meine vielleicht letzte Frage noch, bei dieser UNO-Resolution, da haben zahlreiche Länder mitgestimmt, aber auch dagegen gestimmt, da sind Staatschefs sind dafür gewesen, andere sind dagegen gewesen, alle wurden eigentlich unisono kritisiert, eine Frau Baerbock wurde kritisiert, Joe Biden wurde kritisiert. Gibt es eigentlich derzeit in dieser aufgeheizten, ja emotionalisierten Stimmung irgendeinen Staatschef, den vielleicht auch Israel als Hoffnungsträger sieht, als Brückenbauer, als Vermittler in dieser ja nahezu aussichtslosen Situation in Nahost?
Im Moment sehe ich, es müsste ja einer sein, der für alle Seiten akzeptabel ist. Katar ist für die Hamas akzeptabel, kaum für die Israelis. Ägypten wäre wahrscheinlich die haben Kanäle zu beiden Seiten. Weiß aber nicht, ob der Ägypter, also der Sisi, ob der im Moment großes Interesse hat, sich da einzumischen. Die Saudis vielleicht, weil die Israelis haben jetzt neuerdings einen ziemlich guten Kontakt zu den Saudis, und die Saudis als wichtigste arabische Nation könnten vielleicht auf die Hamas einwirken. Im Westen sehe ich das weniger. Also der Joe Biden ist für die Israelis natürlich ein Engel, sage ich jetzt mal so, weil er ihnen beisteht. Aber für die Palästinenser im Gazastreifen hat er wenig die mögen ihn weniger gut aufgrund seiner eindeutigen Stellungnahme für Israel. Andere sind zu schwach. Also ich denke an die Schweiz, die ist hier überhaupt nicht vorhanden in diesem Konflikt. Also man muss ja die Leute kennen, man muss gekannt werden, und das ist in der Schweiz nicht der Fall, also bei Schweizer Politikern nicht der Fall. Deutschland hat in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt bei der Vermittlung. Da ging es um Geiseln, um eine Geiselbefreiung. Aber im Moment sehe ich eigentlich die möglichen Vermittler eher im arabischen Lager.
Hoffen wir das Beste. Lieber Pierre, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute, bleib gesund, bleiben auch Sie gesund, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Nahost-Experte und Korrespondent Pierre Heumann. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.